Deswegen haben die uns auch angesprochen, weil die uns bei einem Pitch gesehen haben und gesagt haben, warte mal, halt, stopp hier. Das Einrichtproblem, das hängt bei mir massivst vom Einrichter eigentlich ab. Könnten wir da nicht irgendwie so einen Standard wenigstens reinkriegen und nicht, dass es heißt, Einrichter B ist heute nicht da und dann steht meine Maschine, weil A und C vielleicht noch nicht so gelehrt da drin sind.
Herzlich willkommen zu Business Unplugged, dem Treffpunkt für Tradition und Zukunft. Mein Name ist Johannes Pohl und ich spreche mit UnternehmerInnen, GründerInnen und stillen HeldInnen des Business-Alltags, die unsere digitale Zukunft formen. Business Unplugged ist die Bühne für Visionäre der Digitalisierung und soll Brücken zwischen Startups und etablierten Unternehmen bauen. Hier erhältst du wertvolle Impulse und Inspiration. Hallo zusammen, heute habe ich mit Dr. Luisa Diesel vom aufstrebenden Startup Osfim gesprochen und gemeinsam mit ihren Co-Foundern hebt sie das Thema Einrichtzeiten von Kunststoffspritzmaschinen auf ein digitales und KI-gestütztes Level. Wir haben nicht nur darüber gesprochen, wie sie Unternehmen dabei unterstützen, Einrichtzeiten um bis zu 70% zu reduzieren, sondern auch, wie sie persönlich sich über die Zeit hin zur Gründerin entwickelt hat, welchen Stand an Digitalisierung sie in Unternehmen vorfindet, obwohl das Thema jetzt schon seit, ich würde mal sagen, mehr als einem Jahrzehnt in der Produktion propagiert wird und warum sie Unternehmen trotz der wirtschaftlich chaotischen Zeiten zur Bewegung rät. Mehr dazu aber jetzt im Podcast, bei dem ich euch viel Spaß wünsche. Liebe Luisa, hallo und willkommen zum Podcast.
Hallo, Johannes, freut mich da zu sein.
Ja, ich freue mich auch. Luisa, wir starten gleich mal kurz mit einer Vorstellung von dir. Du hast ausbildungstechnisch nämlich einen sehr, wie ich finde, sehr spannenden Weg genommen und bestritten. Begonnen hast du mit deinem Bachelor an der Frankfurt School of Finance and Management mit Schwerpunkt bekannt anders sein, Finance, bist aber dann nach München gegangen an die TUM und hast dort im Bereich Strategie und Produktentwicklung deinen Master gemacht, bevor es dich dann tatsächlich auch zu Roland Berger in die Beratung verschlagen hat, wo du dann wieder bei den Industriegütern warst, im Automotive-Bereich. Ich weiß, bei der TUM warst du auch schon stark mit Automotive irgendwie verbandelt, aber auch Software, mit Software zu tun hattest. Und während deiner Zeit bei Roland Berger hast du auch beschlossen, so wie es ja relativ viele Berater und Beraterinnen machen, ja, wir promovieren jetzt oder ich promoviere jetzt und bist an die RWTH Aachen gegangen, um rund um das Thema regenerative Unternehmensausrichtung zu promovieren. Bitte korrigiere mich, falls ich da was falsch sage.
Nein, das ist richtig.
Und in dieser Zeit ist auch so Anfang 24, hast du nicht nur promoviert und warst noch bei Roland Berger, nein, du hast auch gemeinsam mit Yannick Lockner, Jakob Pesch und Mauritius Schmitz das Startup Osfim gegründet, mit dem ihr eine KI-gestützte Plattform zur Optimierung von Spritzgießprozessen anbietet. Seit der Zeit ist auch relativ viel passiert. Ihr habt unter anderem den RWTH Aachen Innovation Award gewonnen, Rise Business Plan Competition gewonnen. Du warst in der rein weiblichen Delegationsreise mit dem Robert Habeck dabei in Lissabon und so weiter und so fort. Ich habe wahrscheinlich das ein oder andere jetzt vergessen zu erwähnen. Es ist noch einiges mehr. Ich habe nur ein paar so Highlights rausgegriffen. Ich hoffe, du verzeihst mir, dass ich jetzt nicht alles aufzähle. Aber vielleicht kommt ja auch noch im Gespräch dann nochmal raus, was ihr sonst noch gewonnen und erreicht habt. Bevor wir dort aber hinkommen, würde ich gern mit dir zu den AB-Fragen kommen. Und ich weiß, auf unserem Vorgespräch jetzt, das ist schon schwitzt. Ich erkläre dir jetzt, was die AB-Fragen sind. Ich stelle dir eine Frage, wo du zwei Antworten hast und du kannst dich entscheiden zwischen A oder B.
Okay, ganz kurz, Johannes. Also, den Rise Business Plan, den haben wir nicht gewonnen. Also, wir haben gut abgeschnitten. Wirklich sehr gut, würde ich, glaube ich, sagen. Und viel gelernt da. Aber gewonnen haben wir nicht. Nicht, dass jetzt danach irgendwann so ein Schreiben kommt. So. Also, warte mal, da war mal ein anderer Gewinner.
Okay, dann habe ich hier einen kleinen Recherchefehler. Aber ihr wart sehr, sehr gut dabei. Und wir nehmen das, korrigieren wir an dieser Stelle.
Viel gelernt haben wir.
Das glaube ich gerne. Nein, das korrigieren wir hier nicht, dass es hier zu Unstimmigkeiten kommt und ihr in Troubles rennt. Okay, ja. Super. Also, wir starten mit den AB-Fragen. Kurze Info für dich auch. Stelle ich allen meinen InterviewpartnerInnen aus folgendem Grund, damit die ZuhörerInnen ein bisschen danach auch deine Antworten vielleicht einordnen können, wie sie gewisse Sachen auch vielleicht auch zu verstehen haben. Relativ einfach dreht sich alles so ein wenig um das Thema Digitalisierung. Mhm. Die erste Frage, Bildung online oder offline?
Eine Mischung kann man nicht machen, ne? Ich würd A und B nehmen, beides.
Du nimmst A und wir besprechen es nachher. Automatisierte oder menschliche Entscheidungsfindung?
Oh, das ist auch ganz schwer. Da würde ich auch wieder auf beides tippen. Also da gehört schon beides irgendwo dazu.
Okay, du weißt schon, AB-Fragen. Du musst dich entscheiden für eines. Aber okay, wir probieren es mit der dritten. Ne? Mit der dritten Frage. Stärkere Regulierung oder mehr Freiheiten für Unternehmen?
Mehr Freiheiten.
Vollkommener Schutz persönlicher Daten oder weniger Datenschutz zur Wahrung der Sicherheit und des Wohls der Allgemeinheit?
Kommt ganz auf die Daten drauf an. Ich glaube, das ist immer so eine Einzelfallentscheidung.
Okay. Webmeetings oder persönliche Treffen?
Persönliche Treffen.
Okay. So, jetzt aber. Bildung offline oder online, hier die Mischung. Wieso konntest du dich nicht entscheiden?
Ich glaube, also Bildung ist ein super wichtiges Thema. Und ich glaube, viele Sachen, die kann man auch einfach offline machen. Sich Vorlesungen angucken, sich Sachen auch selber anlesen oder in YouTube reinschauen. Aber ich glaube, dass besonders auch der persönliche Kontakt und die Diskussion auch in Bildung. Und ich habe glücklicherweise, sage ich auch ganz ehrlich, vor Covid studiert. Das heißt, man war in der Universität, man konnte immer direkt zum Professor gehen, man konnte immer direkt nachfragen. Man hat nicht, ich sage jetzt mal, verschiedene E-Mails schreiben müssen, um eine Antwort zu bekommen. Und ich glaube, overall war das gut. Manche Vorlesungen hätte man aber auch einfach remote machen können. Und deswegen, glaube ich, bin ich schon so ein Freund von der Mischung.
Und dann hast du auch bei der zweiten Frage gehadert, dich zu entscheiden, nämlich automatisierte oder menschliche Entscheidungsfindung?
Ich glaube, automatisierte Entscheidungsfindung, also eine datenbasierte Grundlage zu haben, ist enorm wichtig. Und erstmal die Daten, wenn man sie richtig auswertet und richtig erhebt, lügen sie per se jetzt erstmal nicht. Ich glaube aber, wenn man immer nur nach Schema F geht und den Daten geht und nicht auch sagt als Mensch, man probiert es jetzt nochmal so oder so, bei manchen Entscheidungen ist es halt auch dann so ein Einzelfall und da würde ich halt nicht unbedingt immer nur auf eine automatisierte Entscheidung den Fokus legen. Ich glaube, der Mensch, der kann auch sehr viel und dementsprechend sollte man das nicht unterschätzen. Und ich glaube, wenn man jetzt zum Beispiel einfach das Personalthema nimmt oder HR, man vielleicht irgendwie so einen Leistungskatalog hat und irgendwie auf dem Papier vielleicht eine Person hat, die jetzt nach den Noten vielleicht ein Stück schlechter ist, aber man sagt, okay, anhand der Daten sagt, wäre raus, aber man sieht das Potenzial, man hat mit der Person gesprochen, die ist motiviert, die hat ist lernwillig etc., dann finde ich, ist es eine menschliche Entscheidung auch zu sagen, ich möchte die Person entwickeln und würde das dann nicht automatisiert sagen, okay, hat vielleicht einen schlechteren Abischnitt oder hat vielleicht ein schlechteres Bachelorzeugnis oder sonstiges und sagt deswegen automatisiert, die Person ist raus.
Ich glaube, da ist auch das Thema Kultur ganz spannend in dem Zusammenhang. Ja. Unternehmenskultur passt der Fit dazu. Ja. Bei Frage 3 hast du dich für mehr Freiheiten entschieden, stimmt's?
Ja, ich glaube, wir Deutschen haben immer so einen Hang dazu oder so gefühlt, alles überzuregulieren. Also wenn man in eine Gründung startet, muss man sich auch mit vielen bürokratischen Themen auseinandersetzen und viele Themen sind ja auch gut und sind ja auch richtig. Also das sollte man ja auch jetzt gar nicht bestreiten oder will ich auch gar nicht bestreiten. Aber in manchen Punkten auch manchmal ein bisschen Pragmatismus und wirklich vielleicht auch nicht alles festzuschreiben, sondern auch in vielen Dingen dann so ein bisschen mal die Freiheit zu lassen. Klar, es muss alles in einem Rahmen sein. Also wir sind hier in der Marktwirtschaft, dass es da Regeln geben muss, das ist klar. Aber wir sollten uns nicht überregulieren, weil damit steigern wir halt auch einfach die Bürokratie und das kostet enorm viel Zeit und Kraft.
Und jetzt bei der vierten Frage hast du gesagt, ja, es kommt immer auf den Einzelfall an, ob vollkommener Schutz persönlicher Daten oder einfach weniger Datenschutz zur Wahrung der Sicherheit und des Wohls der Allgemeinheit. Wann sagst du vollkommener Datenschutz, wann ist für dich das Wohl der Allgemeinheit im Vordergrund?
Ich glaube, das Wohl der Allgemeinheit, besonders wenn es ums Thema Sicherheit geht. Also da glaube ich, wenn es sicherheitsrelevante Themen sind, da bin ich eher auf der Seite, dass ich sage, mir ist so die Sicherheit wichtiger. Und wenn irgendwie große Plätze mit Kamera überwacht werden oder so, aber damit man... wie gesagt, Sicherheit oder so etwas gewährleisten kann, dann ist mir das persönlich irgendwie wichtiger, als dass man jetzt weiß, dass ich dann und dann dort war.
Mhm. Und dann persönliche Treffen lassen wir jetzt mal so stehen. Auch wenn's ich freue mich, wenn wir das dann nachholen einmal. Jetzt, wir machen nehmen ja heute online auf. Dann starten wir rein in die Fragen, in die weiteren Fragen. Sind keine AB-Fragen, sind offene Fragen. Wenn man sich jetzt so deine Studiengänge beziehungsweise auch deine Schwerpunkte anschaut, in denen du unterwegs warst, wir und was ihr jetzt auch bei OSFIM macht, ich habe es kurz schon erwähnt im Teaser oder angeteasert, also KI-gestützte Plattform, um den Prozess im Spritzguss zu verbessern, dann kommt unweigerlich die Frage auf, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass du mit deinem Background in so einen doch recht ja technischen Bereich reingehst oder ein Startup gründest und auch noch CEO dort bist und das auch also mit deinen Kollegen da jetzt vorantreibst. Lass uns dabei daher mal da ein bisschen eintauchen in das Thema. Was hat dich eigentlich so an der Schnittstelle, lass mich so fragen, zwischen Tech und Produktion gereizt und wie kam es dann eigentlich auch zur Gründung von OSFIM?
Ja, wo soll ich da eigentlich anfangen? Ich habe an der TUM Wirtschaftsingenieurswesen gemacht und Kfz-Bau war unter anderem eine Vertiefung, auch einfach dieses Verständnis zu bekommen, wie funktioniert eigentlich ein Auto oder wie wird das gebaut? Also das fand ich schon sehr spannend, das auch einfach, weil es tagtägliche Produkte ja sind oder ein Produkt ist, was wir immer wieder nutzen. Und das hat mich schon auch da motiviert, dann das Ganze zu studieren. Und in der Unternehmensberatung hatte ich das Glück, natürlich auch bei vielen Unternehmen Einblicke zu erlangen. Natürlich waren es meistens jetzt nicht in der Produktion, wo wir unterwegs waren, aber man bekommt ja schon Einblick. Und Deutschland ist einfach ein super spannendes Land, was halt sehr viel Mittelstand hat. Und das ist natürlich auch sehr technisch getrieben. Und mich hat das immer interessiert, mich da in verschiedene Themen irgendwie reinzufuchsen, verschiedene Sachen da auch im technischen Bereich zu verstehen. Ich werde niemals ein Superingenieur, das weiß ich auch. Das ist auch total okay. Und ich muss auch nicht bis zum letzten Detail immer alles verstehen. Aber ein Gefühl dafür zu bekommen, finde ich einfach wichtig und spannend und auch zu wissen, wie jetzt zum Beispiel im Kunststoffbereich, wo kommt denn der Flaschendeckel eigentlich her? Wie wird er eigentlich produziert? Und das ist, das ist einfach so, ich würde sagen, eine intrinsische Motivation bei mir, dass ich mich dafür einfach sehr stark interessiert habe. Und dann bin ich zur Promotion an die RWTH gegangen. Ich habe am Innovation Entrepreneurship Lehrstuhl promoviert und damals das Gründer am Gründerzentrum der RWTH das Inkubationsprogramm geleitet. Und ich fand das immer sehr spannend. Es waren natürlich sehr viele technische Gründungen und die Gründer, die kamen immer mit sehr viel Sparkle für ihr Produkt, für ihre Idee. Und das fand ich total inspirierend. Das war wirklich toll, mit denen zusammenzuarbeiten. Man hat viel gelernt. Aber auch dieser Spirit fand ich einfach total, total interessant. Und dann ist man irgendwie in diesem Ökosystem drin und fragt sich halt, ist Gründen vielleicht auch für einen selber etwas? Ich muss sagen, ich hatte gar keine Ahnung so richtig. Man hat das dann so mit der Zeit irgendwie natürlich so gelernt. Man hat natürlich viele Workshops gemacht mit den Startups und dann viele verschiedene Speaker eingeladen und ich sag mal auch Anwälte hatten wir da. Ich glaube, das gehört auch immer dazu. Mal so ein Gründungsvertrag, was muss da eigentlich rein? Und peu à peu hat man sich dann immer mehr mit dem Thema auseinandergesetzt. Und in Aachen haben wir eine damals Matching-Plattform, damals war es, glaube ich, eine WhatsApp-Gruppe, also das war noch sehr, sehr in den Kinderschuhen, wo verschiedene Gründer, die vielleicht einen Co-Founder suchen, das einfach reinposten können. Und darüber habe ich dann Mauritius und Yannick kennengelernt, weil die das ausgeschrieben hatten, dass sie einen Mitgründer oder Mitgründerin mit BWL-Kompetenzen suchen. Und dann dachte ich, okay, spannend, gucke ich mir das mal an. Und dann bin ich damals zum Kunststoffinstitut gefahren an der RWTH, habe die beiden kennengelernt. Ich glaube, ich war bestimmt 2-3 Stunden beim ersten Treffen da und habe mir das mal erklären lassen, was die eigentlich machen, wo die Idee herkommt. Ich muss sagen, damals hatte ich so viel mit Kunststoff auch noch nicht zu tun gehabt. Das war dann auch ein ganz, ganz großer und starker Lernprozess. Aber wir waren uns auf Anhieb sympathisch und ich glaube, das ist auch immer so ein bisschen die Basis, die Grundlage zu sagen, man kann miteinander arbeiten, man versteht sich, man hat vielleicht auch gleiche Werte, um so ein Unternehmen zu gründen. Und dann haben wir Jakob noch mit reingeholt, der hat auch an der RWTH studiert, hat in Kunststofftechnik im Master vertieft, hat, ich glaube, seine Bachelorarbeit bei Mauritius geschrieben und daher kannten die ihn. Und dann haben wir gesagt, der hat aber schon als Softwareentwickler in verschiedenen Unternehmen gearbeitet und dann war es so, wo wir gesagt haben, ja, das passt hier doch zu viert, das machen wir jetzt. Und dann haben wir das gemacht. Ne?
Ja, dann habt ihr begonnen, ist jetzt picken geblieben dann, ist gut. Ne?
Ja, also wir haben schon viele Monate, muss man auch wirklich sagen. Damals habe ich meine Diss fertig geschrieben, war dann auch nochmal in der Beratung. Und dann haben wir immer wieder mal so am Wochenende zusammengearbeitet, uns da schon auch überlegt, wie wollen wir das machen, was ist unsere Vision, wo wollen wir hin. Also hatten da schon wirklich viele Sessions auch spät abends, so wie man sich das so ein bisschen vorstellt. An den Wochenenden und dann irgendwann hatten wir das Glück, dass wir gesagt haben, okay, wir kriegen hier jetzt auch eine größere Fördersumme vom, ja, im Endeffekt vom Ministerium, vom BMWK und dann war es so, okay, dann kündigen wir jetzt und all in, ne?
Anders geht es ja meistens nicht.
Ne? So nämlich, ja.
sonst tümpelt es nur so dahin, ne?
Genau, und dann Januar 2024 saßen wir dann beim Notar.
Ja, sehr cool, sehr cool. Wofür steht eigentlich euer Name?
Ja, Oswim, das ist auch so eine Geschichte. Der Name ist wirklich eine Geschichte. Wir hießen ja mal anders. Hatten dann in der frühen Gründungsgeschichte unser erstes Schreiben von irgendwelchen Anwälten, dass der Name zu nah ist an einem anderen Namen, der schon angemeldet ist, weil wir das natürlich auch die Marke angemeldet haben beim Deutschen Marken- und Patentamt. Und dann dachten wir, okay, wir haben noch nicht mal wirklich gegründet, jetzt schon irgendwie so ein Rechtsstreit ist vielleicht auch nicht so das Richtige. Und also wir haben schon auch unsere alte Marke echt gern gemocht, aber dann dachten wir, okay, jetzt können wir da jetzt ewig lange drauf warten oder wie machen wir es? Und dann haben wir halt gesagt, okay, wir suchen einen neuen Namen und das hat aber dann auch echt ein paar Monate gedauert, weil find mal einen Namen, ne? Also das klingt immer so einfach, ja, kann man doch irgendwie nennen, ne? Aber man will natürlich irgendwie, dass es international aussprechbar ist, dass es, ich habe gesagt, es muss ein kurzer Name sein, also wenn man irgendwie einen One-Minute-Pitch hat, dann 30 Sekunden für einen Namen braucht, das ist nicht so cool. Also zwei Silben, dann will man natürlich irgendwie die Domain, dann so, und irgendwie sind wir dann durch verschiedenen Prozess da gelandet. Ich glaube, da stand mal was für was ganz anderes und im Endeffekt haben wir jetzt mal so festgelegt, heißt es für Optimized Systems for Plastics and High Performance Intelligence Manufacturing. Aber ich glaube, das ist immer ein bisschen komplex, aber ich mag es eigentlich, weil es ist das Wort Plastics mit drin, also Kunststoffe, und da kommen wir auch her. Und das ist, glaube ich, auch so unsere Herkunft, so ein bisschen drin ist, aber dass unsere Lösung übertragbar ist auf verschiedene Fertigungsprozesse, also komplett skalierbar ist. Von daher glaube ich, ist schön, dass wir so unsere Origin drin haben, aber wir da auch offen und auch, ja, die Plattform im Endeffekt flexibel ist, da auch weiterentwickelt zu werden.
Ah ja, ja, super. Du hast jetzt wunderbar die Brücke gebaut zur nächsten Frage, nämlich was ihr denn, ich habe es ja schon erwähnt, KI-gestützte Plattform für Spritzguss, also Plastik, Kunststoffe, ja, eure Wurzeln liegen in dem, was macht ihr denn genau, was bietet ihr konkret an, was sind denn so eure Dienstleistungen, die ihr mit OSFIM anbietet?
Genau, also OSFIM ist ein digitales Ökosystem, eine App, wenn man das so sagen kann. Wir nennen sie auch liebevoll die OSFIM-App, die Maschinenbediener, Fertigungsleiter nutzen können. Und wir unterstützen bei dem Einrichtungsprozess. Das heißt, heutzutage ist er sehr langwierig, teilweise ein Trial-and-Error-Verfahren, um die richtigen Parameter zu setzen, um die Maschine laufen zu lassen. Das heißt, Kunststoffgranulate mit ihrem nicht linearen Verhalten sind halt relativ schwierig, um die Maschine einzurichten. Es muss der Druck, Schmelztemperatur, Einspritzgeschwindigkeit und so weiter, die ganzen Parameter gesetzt werden. Und unsere KI, unsere Plattform oder auf der Plattform die KI, die lernt halt über die Prozesse mit. Das heißt, wir lernen mit bei der Maschine, bei dem Granulat, bei dem Werkzeug, sind die und die das die perfekten Parameter, um die Maschine einzurichten. Und wir geben dem Maschinenbediener im Endeffekt das Rezept an die Hand, dass er eine Vorlage hat, wie er die Maschine hat oder einrichten kann. Und wir gehen aber halt auch weiter, dass wir die Daten visualisieren, also sprich auch helfen und unterstützen bei der Störgrößenerkennung, bei Fehlererkennung. In der Serienproduktion haben wir eine integrierte Anomaliedetektion. Also das ist ein sehr großes Spektrum, was auf unserer App drin ist. Aber wenn man es nutzt, besonders die Effizienzsteigerung, also sprich bei der Einrichtung die Zeitersparnis und auch im ganzen Prozess die Ausschussrate zu reduzieren, sowohl bei der Einrichtung, aber auch in der Serienproduktion. Das sind schon die Haupttreiber, die wir den Maschinenbedienern oder den Fertigungsleitern an die Hand geben.
Wenn ich jetzt dran denke, was sind denn das für Parameter? Ich meine, du hast die Maschine, du hast die unterschiedlichen Maschinen, du hast natürlich unterschiedliche Aufbauten, wenn ich jetzt an Spritzguss denke, unterschiedliche Kühlsysteme, Anzahl und so weiter und so fort, Heizsysteme etc. pp. Du hast auch schon gesagt, der Kunststoff selber ist eher nicht linear. Sprich, nehmt ihr da auch Proben vom Kunststoff, von den einzelnen Chargen, was auch gar nicht so einfach ist, wenn es dann nachher im Silo ist, weil das ja dann, diesen Strudel hat, die Chargen vermischen sich dann auch noch. Wie geht ihr da vor? Was für Parameter darf ich mir da vorstellen, die ihr jetzt einem Maschinenbediener, einem Einsteller, Einrüster an die Hand gibt?
Genau, also das machen wir nicht. Wir nehmen keine Chargen, wir nehmen kein Kunststoffmaterial. Also bei uns ist es, wir nehmen die Daten aus der Maschine. Das heißt wirklich, unser System ist an der Maschine mit der Maschine integriert, die sind verbunden und die Parameter, die die Maschinen erfassen, also mit Standardschnittstellen, die erfasst werden, wie zum Beispiel, mit welchem Druck bin ich jetzt den Prozess gefahren. Das sind die Parameter, die wir erfassen. Und mit jedem Schuss sozusagen werden einmal die Parameter festgeschrieben.
Okay, also das Material an sich nimmt sie jetzt nicht mit hinein in die Analyse, wenn ich das richtig verstanden habe.
Man kann natürlich integrieren, dass man jetzt sagt, okay, wir haben jetzt das Material und die Parametrik, die vom Materialhersteller gegeben werden, die kann man mit integrieren.
Okay. Ja, der Hintergrund meiner Frage ist folgender. Ich selbst war auch mal in der Futtermittelindustrie und so weiter und so fort. Und da hast du, das ist halt auch lebende Rohstoffe, ja, und die verhalten sich auch immer unterschiedlich. Und das finde ich ja dann super, super spannend, weil da gab es auch immer wieder Einstellthemen, weil Rohstoff ist anders, wir können das nicht so einstellen wie sonst und wir müssen an der einen oder anderen Stelle drehen.
Guck, jetzt hast du schon wieder so einen Fall gebracht. Die Einstellung auch in der Futtermittel oder sind halt auch nicht so einfach. Also das ist nicht nur ein Problem, sage ich jetzt mal, oder eine Herausforderung im Kunststoffbereich, sondern es gibt wirklich die verschiedensten Fertigungsverfahren, die damit konfrontiert sind. Also wir haben auch mal einen ganz spannenden Case gehabt, die haben so Zahnbürsten für Hunde, das sind ja im Endeffekt auch so Kaudinger, ich weiß gar nicht, was das genau für Material ist. Das
werden Elastomere sein wahrscheinlich.
Und die werden, also ist relativ ähnlich zum Spritzgussverfahren hergestellt. Und die kamen, also da kam auch schon mal jemand auf uns zu und so, warte mal, kann ich das hier auch auf die Hundezahnbürsten übertragen? Also diese Einrichtung und auch jetzt im Stahlbereich oder so, kam jetzt auch schon mehrere auf uns zu. Also das ist nicht nur im Spritzgussverfahren eine bekannte Herausforderung.
Ja, im Elastomerbereich war ich auch unterwegs, da ist so bei Dichtungen, da ist das auch so ein Thema, weil der Kautschuk etc., der da genutzt wird, der ist da auch sehr, wie gesagt, lebendes Material, auch immer unterschiedlich und so weiter, dass du kriegst du keine Standardqualität hin. Ja, das ist ganz spannend. Aber wie du auch schon sagst, selbst beim Stahl, ja, also Stahl aus Europa ist anders als Stahl aus China und so weiter und so fort. Ja, das sind so spannende Themen, die mir auch immer in meinen Projekten unterkommen, sagen wir mal so. Wenn ihr jetzt sowas startet, wie lang dauert denn sowas? Weil ihr kommt ja hin und sagt, okay, gut, schließen wahrscheinlich, ich weiß jetzt nicht, ob ihr Sensoren anschließt, ob ihr die Maschinendaten ausliest, irgendwie über die Schnittstelle und so weiter und so fort. Dann wird wahrscheinlich mal müssen etliche Schüsse genommen werden, damit ich irgendwie mal so ein Datenset aufbaue. Könnte ich mir vorstellen, oder nutzt ihr externe Datensets auch aus euren anderen Projekten, dass ihr die auch mit hineinfließen lasst? Und wie lang dauert denn sowas, wenn ich sage, Luisa, hier ist meine Spritzgussmaschine, mach mal.
Also, es ist eine sehr, sehr gute Frage. Der erste Punkt oder der wichtige Punkt, den wir natürlich erstmal abfragen, ist ganz klar, was gibt es für Schnittstellen? Also, keine Schnittstellen ist wirklich fast schon ein, ich will nicht sagen Dealbreaker, also wir haben da auch schon verschiedene andere Lösungen probiert, aber wenn die Maschinen jetzt sehr, sehr alt sind und da nie nachgerüstet wurde oder ich sag mal jetzt, wie gesagt, in Schnittstellen investiert wurde, dann können wir da auch relativ wenig machen, weil wir einfach schlichtweg die Datenpunkte, die Parameter einfach gar nicht rausbekommen. Also wir haben einfach keine Grundlage, um irgendeine KI oder unsere KI zu trainieren. Das heißt, gehen wir aber jetzt mal davon aus, Johannes, deine Maschine hat Schnittstellen. Also Standardschnittstellen von OPC, OA und so weiter sind vorhanden. Das heißt, das ist im Endeffekt eine Sache von 3, 4, 5 Minuten, dass wir das connecten, die Maschine dann auf unserer Plattform integriert ist. Man sieht das dann. Man kann auch noch alles Mögliche dazu schreiben. Man kann natürlich auch das Logbuch erfassen zu der Maschine. Und dann, wenn der Prozess läuft, kann man direkt mit der OSFIM-App den Prozess zusammen, also dass man Experimente fährt, also sprich die ersten Datenpunkte auch erfasst. Und dann bekommt man auch dieses Rezept zur Einrichtung an die Hand. Also das ist natürlich mit der Zeit mehr Daten, so genauer und so besser natürlich. Wenn man jetzt auch noch mal historische Daten hat, und das manche Unternehmen sammeln ja dann doch insgeheim ab und zu mal Daten, vielleicht nicht immer ganz strukturiert, da muss man natürlich auch immer noch mal mit dem Kunden sprechen und schauen. Aber wenn es irgendwie historische oder auch Simulationsdaten sind, ist das natürlich auch eine valide Basis, die wir mit nutzen können, um die bei uns dann auch zu integrieren und um die KI auch zu trainieren.
Also klingt stark nach Plug and Play ein bisschen.
Inwiefern Plug and Play?
Ja, ich stöpsel mich an die Schnittstelle an und dann läuft's, mehr oder minder.
Also im Endeffekt ist es, also das war uns auch ganz wichtig, oder das ist auch wirklich immer so ein Punkt, die Plattform so simpel wie möglich zu halten. Und das ist wirklich was total Entscheidendes, weil man kann ein super Tool bauen, was super viel kann, aber wenn es gar keiner bedienen kann, bringt es halt nichts. Und wir machen da auch regelmäßige, wirkliche Tests mit verschiedenen Experten aus der Industrie, aber auch mit Kunden, die wir befragen. So, was ist deren intuitiv, wo klicken die hin? Also wenn die jetzt zum Beispiel eine neue Maschine anlegen, ne, wo wollen die hinklicken oder wo würden sie hinklicken? So, ne, damit man natürlich da auch wirklich den Nutzer im Endeffekt mitnimmt. Und der zweite Punkt, der ich glaube auch total entscheidend ist, ist, dass es ist von Kunststofftechniker für Kunststofftechniker. Also das ist auch etwas, wo ich glaube, total entscheidend ist, um die Industrie besser zu verstehen, da irgendwie auch da ein bisschen herzukommen oder so seinen Grundbaustein zu haben. Jetzt hat man ja natürlich an meinem Lebenslauf gehört, und ich habe nicht im Kunststoffbereich promoviert oder studiert oder mich technisch oder vertieft irgendwie. Das ist richtig, aber Mauritius und Yannick kommen aus dem Bereich, die haben beide in dem Bereich promoviert und sind jahrelang in der Industrie, und die sind auch die Ideengeber. Die haben schon vor vielen Jahren damit, ich sag mal so, wirklich so fast in der Garage zusammen angefangen und gesagt, warte mal, das Problem habe ich jetzt auch schon mehrmals gehört in der Industrie, was können wir machen, ne? Und ich glaube, das ist auch total entscheidend, weil wenn man eine Lösung entwickelt, die im Endeffekt keiner nutzt oder nicht simpel genug ist, dass man halt wirklich sagt, okay, das ist ein Mehrwert für euch, es ist einfach bedienbar, dann habe ich so das Gefühl, dann ist es halt auch sehr, sehr schwer, das so in den Markt zu bekommen oder dass die Leute oder der Mensch das annimmt.
Jetzt hast du auch UX und UI irgendwie angesprochen, dass das ganz wichtig ist. Spielt Explainable AI für euch auch eine Rolle? Habt ihr AI im Hintergrund? Wollen die Kunststofftechniker verstehen, was die AI macht?
Bis jetzt habe ich das eigentlich noch nie im... Jein, also... Ja, ich würde nicht unbedingt sagen. Also man wird schon gefragt, ne, wie funktioniert das oder was macht das? Aber ich glaube, den meisten geht es wirklich darum, ich kann damit Zeit sparen, ich bin effizienter, ich kann meine Ausschussrate reduzieren, ich kann vielleicht auch noch in der Zykluszeit was rausholen, und ich habe einen riesen Fachkräftemangel, ich finde gar keine Einrichter mehr. Okay, damit können es vielleicht auch Ungelernte oder vielleicht noch nicht, die jetzt seit 30 Jahren den Job machen, eine Maschine gut einrichten, um einen robusten und stabilen Prozess zu fahren. Ich glaube, das sind im Endeffekt mehr die Treiber, als jetzt das wirklich technisch bis ins letzte Detail zu verstehen.
Was holt ihr da ungefähr raus, nur damit man sich das auch irgendwie vorstellen kann, jetzt an Einrichtungszeit? Weil ich meine, weißt du, für mich ist Rüstzeit was extrem Wichtiges, weil durch Rüstzeit kann ich kleinere Lose fahren. Ich kann es natürlich in einer gewissen Hinsicht technisch lösen, aber das sind ja auch solche, also kannst dem Spritzguss ja auch deine Formen vorwärmen etc. pp. Und dann einfach auch nochmal switchen. Dann geht das auch relativ zügig, aber das kostet halt auch massiv. Ja, eure Lösung kostet wahrscheinlich nicht so viel, wie wenn ich jetzt die Formen vorwärme und dann mir das System, also
ja, nee, ist eine total valide Frage. Also so 70% Zeitersparnis bekommen wir schon hin. Das heißt, wenn jetzt ein Einrichtungsprozess irgendwie 8, 9, 10, 12 Stunden dauert, gehen wir jetzt mal nicht von aus, dass es ein hochkomplexer, der 2 Tage ist, dann kriegt man das schon auch mal in 2 Stunden hin. Also wir brauchen natürlich erste Datenpunkte, die brauchen wir. Also wir können nicht direkt sagen, so, das sind jetzt die Parameter, damit läuft es direkt perfekt. Also man muss dann nochmal 2, 3 Experimentpunkte schon fahren. Aber es ist halt immer so ein bisschen abhängig, ne? Also jeder Prozess ist anders, jedes Bauteil ist anders, jedes Werkzeug ist anders. Aber im Schnitt kann man schon sagen, so 70% in der Einrichtungszeit kann man schon sparen, ja.
Wie leicht lässt sich eigentlich eure Lösung dann auch auf andere Technologien skalieren? Oder ist es wirklich rein auf Kunststoff getrimmt?
Nee, also ja, wir haben mit Kunststoff angefangen, aber es ist eine skalierbare Plattform. Wir haben jetzt auch schon Datenerfassung in der Extrusion gestartet. Wir sind gerade im Austausch mit verschiedenen Stahlproduzenten oder Unternehmen, die Stahl eigentlich verarbeiten. Da sind wir noch in den ersten Diskussionen. Also so viele Details kann ich da noch gar nicht zu sagen. Per se haben sie die gleiche Herausforderung. Also deswegen haben die uns auch angesprochen, weil die uns bei einem Pitch gesehen haben und gesagt haben, warte mal, halt, stopp hier. Das Einrichtproblem, das hängt bei mir massivst vom Einrichter eigentlich ab. Könnten wir da nicht irgendwie so einen Standard wenigstens reinkriegen und nicht, dass es heißt, Einrichter B ist heute nicht da und dann steht meine Maschine, weil A und C vielleicht noch nicht so gelehrt da drin sind. Und da sind wir jetzt gerade dran, das auch nochmal stark auszuweiten.
Finde ich schön. Du baust immer die Brücken für meine nächsten Fragen, herrlich. Brauche ich mir gar nicht. Weil genau dieses Thema mit dem Einrichter habe ich auch bei Kunden. Ja, die sagen so, boah, wir sind so abhängig von unseren Einrichtern. Wenn die nicht da sind, dann geht gar nichts. Ja, und so weiter und so fort. Und es ist wirklich ein Problem, vor allem bei KMU und im Mittelstand. Und du siehst ja relativ viele oder ihr seht ja relativ viele bei euren Akquisegesprächen oder nach Pitches oder wie auch immer und kriegst da ein ganz, ganz gutes Gefühl über den aktuellen Stand, würde ich jetzt mal sagen, wie es denn aktuell steht. Denn jetzt nicht nur zum Einrichten, sondern aber auch für das rund um das Thema Digitalisierung und AI, in dem ihr ja auch unterwegs seid. Wie weit ist denn aus deiner Sicht die Industrie und vor allem speziell KMU und Mittelstand beim Thema Digitalisierung und AI?
Boah, da würde ich ehrlicherweise sagen, da ist wirklich von bis alles dabei. Also das ist schon so, dass wir viele sprechen und viele hören. Also Akquise machen wir Gründer primär selber. Das ist auch total spannend, weil man wirklich dann den Einblick oder in die Industrie bekommt und halt auch wirklich den Schmerz des Kunden sich anhört. Und das von bis. Was meine ich damit? Das heißt, wir haben oder angetroffen schon Kunden, die wirklich Daten erfassen, die, ich sag jetzt mal, jeder in einem Unternehmen weiß gerade, welche Maschine läuft, welche läuft nicht, die Produktionsplanung super digitalisiert ist, die vielleicht gerade so im Gedanken sind, wie kann ich das jetzt noch wirklich mit KI weiter optimieren? Also wie kann jetzt wirklich noch eine künstliche Intelligenz dabei unterstützen? Das ist so, ich sag mal so, das Upper End. Und dann haben wir wirklich Mittelständler, die 20, 30, 15 Maschinen da haben. Wenn ich dann frage, welche Schnittstellen haben sie denn? Schnittstellen? Ich so, haben sie denn mal irgendwann vielleicht nachgerüstet? Oder wie alt sind denn die Maschinen? So 20 Jahre. So, okay. Ja, läuft ja noch. Also ist fair, es läuft auch noch. Aber es ist natürlich so eine Sache, dass man natürlich auch investieren muss, weiterdenken muss, um halt auch einfach ja wettbewerbsfähig zu bleiben. Und da merke ich halt schon, dass davon bis alles dabei ist. Man hat natürlich öfters auch mal in KMSU auch ja ältere Generationen, wenn die das nicht unbedingt abgegeben haben und eine junge Generation sich da dann vielleicht auch nochmal digitalisiert aufgestellt hat oder man vielleicht auch schon das frühzeitig angegangen hat, das Thema, dann wurde das auch an manchen Ecken ja eher stiefmütterlich behandelt, würde ich sagen. Und das merken wir dann schon, dass das dann auch manchmal an der Schnittstellentechnik schon so das erste Problem ist, um sich dann da aufzustellen oder wettbewerbsfähig aufzustellen, dass man jetzt sagt, man nutzt alles an digitalisierten oder digitalen Tools und künstlicher Intelligenz, um da wirklich den nächsten Schritt zu gehen.
Du hast jetzt von Schnittstellen gesprochen, aber Schnittstellen könnte ich nachrüsten, aber es gibt ja auch ein paar so Einrichtprozesse oder Schritte, die möglicherweise gar nicht von Schnittstellen erfasst werden, weil die einfach noch manuell sind. Ich muss noch irgendwo eine Schraube drehen oder wie auch immer. Ich sage es jetzt einmal so, wie erfasst ihr sowas? Also ich denke, ich habe da einen Kunden, ganz konkretes Beispiel im Kopf, wo man Schrauben drehen muss, weil dann ja sich die Maschine ändert.
Genau, also das Thema Schnittstellen habe ich jetzt primär angesprochen, weil das natürlich für uns relevant ist, um Daten zu erfassen. Wenn jetzt manuelle Post-Assembling-Schritte kommen, also ich sage jetzt mal, es wird noch lackiert oder sonstiges, da sind wir nicht im Prozess involviert. Also wir sind wirklich in der Einrichtung bis in der Serienproduktion, aber nicht sozusagen darüber hinaus oder ob jetzt noch danach Teile zusammengesetzt werden etc. Also dafür braucht man schon noch den Menschen oder was auch immer das Unternehmen dann an Schritten involviert hat.
Tatsächlich ging es mir auch um Schritte, manuelle Schritte im Einrichtprozess, ja, die aber nicht digital erfasst werden. Ich sage es jetzt mal so, vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt.
Ja, also da gehen wir hin, wenn wir jetzt zum Beispiel mal also ich sag mal so, in der Produktion, wenn eingerichtet wird oder wenn jetzt die Produktion läuft, dann wird ja einfach mit jedem Schuss die Daten erfasst. Also das ist so, der Grundstock ist da. Manuelle Sachen, wie zum Beispiel jetzt, wenn Störgrößen auftreten und so, das erfasst man halt über die Plattform, dass man das zurückspiegeln kann in die Plattform und sagen, okay, der Störgrund ist jetzt aufgetreten oder Maschine stand still. Warum stand sie still? Material war nicht da. Okay, gut, war vielleicht ein Planungsfehler oder Lieferungsproblem, keine Ahnung was. Das kann man dann mit Dropdown im Endeffekt einfach erfassen.
Komme ich nochmal zurück auf das Thema, wo stehen die Unternehmen? Ich würde es gerne mal weiterspinnen, weil du hast das Schmerz, hast du es genannt, ja. Wenn ich irgendwelche Schmerzen habe, dann könnte es ja auch sein, dass sie gewisse Ängste und Sorgen haben, ja. Was sind denn so diese klassischen Ängste und Sorgen, die die Unternehmen aktuell herumtreiben?
Also, so das letzte Jahr, was wir so mitbekommen haben, waren in Deutschland, besonders jetzt die Mittelständler, ganz klar die Automobilbranche, weil natürlich viele Kunststoffteile für den Automobilsektor produziert werden. Dass viele Automobilzulieferer, denen es schon wirklich teilweise ja schon nicht wussten, was jetzt so kommt und man auch immer wieder in den Gesprächen erlebt hat, so, wir können uns gerade darauf nicht fokussieren, wir können das jetzt nicht angehen als Projekt, wir wissen gar nicht, wie es jetzt ungefähr morgen bei uns aussieht. Also das hat man schon sehr hautnah mitbekommen, dass da viele Unternehmen sehr stark gestruggelt haben. Viele sind natürlich umgeswitcht oder beziehungsweise hatten eh schon verschiedene Industrien, die sie beliefert haben, da hat man schon direkt gemerkt, die sind, ich sage jetzt mal, anders aufgestellt und die vielleicht auch für den Medizinbereich oder für Electronics oder so produziert haben, die waren da schon noch mal ein bisschen, die sagen immer so, es hinkt jetzt hier so ein bisschen an der einen Seite. Dann natürlich, lange war das Thema, was passiert jetzt in Deutschland mit der Wahl? Das haben wir ja dann im Februar sozusagen abgehakt, aber das hat man schon gemerkt, auch die Wochen davor oder Anfang des Jahres, dass die meisten Unternehmen oder auch schon im Dezember schon dann so, mal gucken, was da jetzt so kommt, ne? Also das war schon nochmal so eine gewisse Unsicherheit, die man auch nochmal so gespürt hat, die das auch manche auch sehr klar kommuniziert haben. Und aktuell ist es schon so ein bisschen die Unsicherheit generell auf dem Weltmarkt, ne? Kommen jetzt hier morgen mal wieder Ad-hoc-Zölle oder nicht, ne? Also es klingt immer so ein bisschen, aber das ist im Endeffekt, das kann ich natürlich auch verstehen als Unternehmer, wenn du auf einmal dann noch Zölle bezahlen musst und so weiter, dann geht sich der Business Case halt nicht mehr unbedingt auf. Und da überlegt man sich jetzt dreimal, wie stellt man sich denn auf, für welchen Sektor produziert man, für welche Unternehmen oder wo hat man eine Produktionsstätte und so weiter. Und das sind schon Themen, die den meisten oder eigentlich allen Unternehmen aktuell schon auch sehr stark im Kopf so rumschwirren, ne?
Die ganzen Themen, die du gerade erwähnt hast und auch diese massiven, kurzzyklischen, weltwirtschaftlichen Veränderungen, denen wir gerade ins Auge blicken, wie wirkt sich das dann auf das Thema Digitalisierung aus, wo du sagst, manche hinken eigentlich noch echt hinterher und müssten eigentlich jetzt investieren? Seht ihr, dass die da auch noch zurückhaltend sind? Weil du ja auch sagst, ja, ich muss mal halt jetzt mal schauen, was mache ich jetzt? Wo stelle ich den Fokus? Wo ist mein Fokus eigentlich? Ja, die müssen sich vielleicht komplett neu ausrichten. Haben die überhaupt den Kopf für das Thema Digitalisierung?
Das merken wir auch immer wieder, dass die dann sagen, super spannend, total klasse. Können wir das noch mal 3 Monate parken? Können wir das noch mal in einem halben Jahr aufgreifen? Wir haben gerade nicht die Kapazitäten oder den Kopf dafür. Das kriegen wir schon auch öfters mal zurückgespielt. Oder dass die halt sagen, ja, wir müssen jetzt hier erstmal kurz gucken, ich sag mal im Zweifel auch einen Personalabbau durchziehen. Und wenn wir uns dann stabilisiert haben, dann kommen wir doch gerne nochmal wieder oder melden Sie sich nochmal im nächsten Quartal. Also das sind schon so Sachen, wo man wirklich merkt, die haben in manchen Punkten dann den Kopf da nicht für und kämpfen sozusagen gerade andere oder bekämpfen gerade andere Herausforderungen, ja.
Und was müssten aus deiner Sicht die Unternehmen jetzt machen, die genau auch in so einer Situation sind? Was wäre der größte Fehler, den sie begehen würden, außer dass ich sage, okay, ich schiebe jetzt vielleicht oder so oder ich möchte mich mal stabilisieren, aber vielleicht gibt es auch so ein paar Dinge, wo man sagt, unabhängig von eurer Situation, bitte achtet darauf, dass ihr das und das macht oder in die Richtung geht, dann seid ihr nachher für die Zeit, wenn es wieder losgeht, für euch einfach richtig aufgestellt.
Stehen bleiben und abwarten, das ist, glaube ich, so der absolute Tod, zu sagen, das wird schon und sich so ein bisschen darüber ausruhen. Deutschland war ja immer schon ein starkes Exportland, aber wir warten jetzt mal ab, im Zweifel 4 Jahre, dann ist in den USA das irgendwie auch, hat sich das Rad wieder gedreht oder sonstiges. Und ich glaube, das ist halt, das ist schon ein schwerwiegender Fehler, den man machen kann. Klar ist immer, Investitionen zu tätigen oder jetzt zu sagen, man investiert jetzt in die Digitalisierung oder in die stärkere Digitalisierung. Das natürlich auch so ein bisschen, es ist ja auch was Neues, ne? Was Neues, was vielleicht noch nicht etabliert ist. Es ist jetzt noch nicht so, okay, jeder am Markt nutzt es, so, ne? Das ist ja auch immer so ein bisschen so der Punkt von vielen Unternehmen, die warten auch immer gerne mal ab, ja, bis es eigentlich schon jeder nutzt und dann nutze ich das jetzt auch, ne? Hat sich jetzt so ein bisschen. Und ich glaube, das ist halt dieses mit diesem Stehenbleiben und Abwarten, zu sagen, okay, ich investiere jetzt halt jeden Tag vielleicht noch eine Stunde und überleg mir mal, was gibt es für Lösungen? Wo kann man vielleicht auch sagen, das ist ein kleines Investment, das ist vielleicht ein kleiner Schritt und das ist so eine Schritt-für-Schritt-Sache, an Digitalisierung ranzukommen. Die wenigsten Unternehmen sagen, ja, klasse, super, Osfim, hier ist mein kompletter Maschinenpark mit 100 Maschinen, macht mal bitte morgen alles in die Plattform, in die App rein und dann läuft. Das ist ja auch nicht so. Die meisten fangen an, okay, das ist total eine smarte Lösung, lass doch erstmal mit 5 Maschinen, mit 10 Maschinen starten, dann können wir das mal testen und dieses so Schritt für Schritt, ich glaube, das ist total wichtig und essentiell, auch an diese Neuerungen, ob das jetzt gerade natürlich sehr, sehr prominent die künstliche Intelligenz ranzuführen, das halt auch in verschiedenen Phasen zu tun, anstatt so, und morgen wird das jetzt hier einmal alles umgesetzt.
Also es ist Step by Step, nicht die eierlegende Wollmilchsau.
Nee.
Ja. Ja. Stillstand ist der Tod, singt übrigens auch der Grönemeyer in einem seiner Lieder, falls du Grönemeyer-Fan bist.
Ich war in Bochum auf dem Konzert.
Echt cool, ich war in Wolfsburg mal, es war super. Und da hat er Bochum gespielt und 95% der Leute, die dort waren, konnten das Lied nicht, den Steiger, Steigerlied am Anfang. Okay.
Jetzt stell dir halt mal vor, wenn Bochum in Bochum gespielt wird.
Ja, ist cool. Das glaube ich, das geht richtig ab. Ja. Luisa.
Ja,
letzte Frage. Nicht nervös werden, sind keine AB-Fragen. Nee,
CD-Fragen?
Jetzt kommen die CD, IFG. Nee, drei Learnings, die du den ZuhörerInnen mitgeben möchtest. Die dürfen beruflicher Natur sein, dürfen privater Natur sein, du kannst es dir aussuchen.
Wow, das ist jetzt natürlich eine spannende Frage. Also ein Learning von mir ist definitiv, ist eigentlich das, ja, nicht stehen zu bleiben in der Form, dass man tagtäglich lernt. Und das ist aus viele Sachen, die man macht oder die man ausprobiert, zu reflektieren. Auch wenn es vielleicht jetzt mal kein gutes Ende hatte, aber immer zu sagen, okay, was habe ich denn daraus gelernt? Also sich wirklich selber zu challengen und sagen, was kann ich daraus lernen und was kann ich nächstes Mal besser machen? Das ist wirklich etwas, was wir sehr stark im Unternehmen oder bei Osfirm etabliert haben und was für mich jedes Mal wieder, wo ich mich frage, okay, warum sprechen wir das jetzt hier schon wieder durch? Aber dann sage ich, ach, okay, gut, das war eigentlich auch nochmal ein gutes Learning, das könnten wir auch nochmal ändern. Also das ist so etwas, Sachen zu reflektieren und daraus seine Learnings zu schließen und Maßnahmen abzuleiten. Das ist total wichtig. Den zweiten Punkt ist definitiv, ja, ich glaube, ich habe bürokratisch enorm viel gelernt in der Gründung. Und da muss ich auch sagen, das ist wieder dieser Punkt dranbleiben. Also bei manchen Dingen denkt man so, okay, jetzt brauche ich noch so eine Nummer und so eine Nummer und so eine Nummer, damit ich jetzt irgendwann mal einen Mitarbeiter angemeldet bekomme. Aber auch sich da dann reinzufuchsen und zu sagen, okay, ich bleib da jetzt dran, ich rufe da jetzt nochmal an und das ist etwas, wo ich sage, ja, wir haben einen bürokratischen Dschungel in Deutschland, aber ich muss auch wirklich sagen, die meisten Leute, wenn man nochmal anruft und bei den verschiedenen Stellen, die sind total nett und hilfsbereit und also das kriegt man auch alles hin und das sollte niemanden abschrecken zu gründen oder da seine Träume zu verwirklichen, weil das kriegt man auch wirklich hin. Das ist meistens dann doch echt wirklich der kleinere Übel. Ja, und das dritte Learning ist, das ist eigentlich ein ganz, ganz großes Learning, ist Sales. Ich habe natürlich in der Unternehmensberatung oder natürlich irgendwo, wenn man Präsentationen hält oder natürlich auch sein Thema verteidigt von der Dissertation, man erzählt eine Geschichte und verkauft ja irgendwie auch die Story dahinter. Aber ich muss noch mal wirklich sagen, B2B-Sales, wirklich, wie verkauft man das Produkt, wie geht man auf den Kunden ein, das hat man natürlich schon auch immer viel in der Beratung bei verschiedenen Projekten gelernt. Aber wenn man dann den Hörer in die Hand nimmt und sagt, kann ich mal bitte den Fertigungsleiter sprechen oder den Produktionsleiter oder ist der Geschäftsführer auch schon da, das ist dann schon auch immer eine, ja, ein anderer Prozess und dann mit diesen verschiedenen Situationen und auch den verschiedenen Gegenüber zu agieren und zu sagen, warum das ein Mehrwert ist, ist enorm wichtig und es war ein Riesen-Learning für mich, da sich auch reinzufuchsen und mit der Zeit hat man auch richtig gelernt, dass es also wirklich auch Spaß macht, man hat da ganz, ganz tolle Gespräche und lernt viel über die Industrie und über die verschiedenen Unternehmen und dass auch Sales Spaß macht, aber es ist auch ein Prozess, den man lernen muss.
Okay. Danke, danke für deine Learnings, danke für die Einblicke und ich habe auch einiges mitgenommen. Es war ganz spannend, dir zuzuhören, auch zu hören, dass du eigentlich nicht so eine Gründerin von Anfang an warst, sondern du da eigentlich ein bisschen reingestolpert bist und dich hinentwickelt hast zur Gründerin. Habe ich ganz, ganz spannend gefunden, auch die Einblicke in eure OSFIM-App, die ja bis zu 70% Ersparnis beim Einrichten bringen kann und da, glaube ich, müssen wir uns nachher noch unterhalten. Habe ich vielleicht so ein paar Kontakte, die ich herstellen kann für euch.
Sehr gut, freuen wir uns immer.
Und dann noch, last but not least, auch ganz spannend eigentlich, ja, über 10 Jahre nachdem der Begriff, weit über 10 Jahre eigentlich, nach dem Begriff Industrie 4.0, das ist noch immer in der Unternehmenslandschaft, doch einige Unternehmen gibt, die das Thema Digitalisierung anscheinend, wenn ich jetzt dich so richtig verstanden habe, auch nicht am Schirm haben und noch nicht wirklich damit sich beschäftigt haben, wenn es um, das heißt, nur um Schnittstellen geht, ja. Also da geht es ja noch gar nicht um großes irgendwas, aber irgendwie datengetrieben vielleicht ein paar Sachen zu machen. Ist aber auch was, was ich selber auch erlebe immer wieder, aber dass es tatsächlich auch so weit verbreitet ist, ist ganz interessant zu hören. Luisa.
Ja, vielen danke. Dank,
Johannes. Ich sage danke fürs Gespräch, hat großen Spaß gemacht. War super spannend, ist immer spannend, wenn es auch vor allem für mich immer auch spannend, wenn es um Produktionsthemen geht, in den Themen, wo ich auch unterwegs bin. Da auch tauche ich vielleicht an der einen oder anderen Stelle mal noch tiefer ein, ja, was ich bei anderen vielleicht nicht so kann, aber da habe ich dann andere Learnings. Ich finde das immer super. Danke für deine Zeit. Ich freue mich, wenn wir uns irgendwann live sehen sollten, dann können wir auch die fünfte Frage der AB-Fragen, nämlich durchführen, persönlich zu treffen. Und ja, ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall noch einen schönen Tag und bis bald.
Vielen Dank, Johannes. Und es hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Danke.
Das war das Interview mit Dr. Luisa Desel. Infos zu Lisa und OSFIM findet ihr in den Shownotes. Ich wünsche euch jetzt noch viel Spaß und freue mich, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid.